So, hallo zum zweiten Podcast von FLM, zum Fantasy Filmfest 2007. Wir machen reihum mit der Moderation, das heißt, heute bin ich dran, Matthias. Die Besetzung sieht etwas anders aus heute. Wir haben Stefan wieder, wir haben Olli wieder, Lena wieder und Florian, aber Patrick ist nicht dabei. Der Film heute ist Dead Silence vom Saw-Regisseur James Wan. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, dem er nicht gefallen hat. Nee, ich glaube, Florian auch nicht. Der Rest war ziemlich begeistert. Mich hat gestört, dass es so ein, zwar sehr in Gothic-Optik daherkam, aber dafür viel zu hektisch. Aber Stefan hat da ganz viel Interessantes entdeckt und fängt jetzt vielleicht mal an hier. Bitte.
Oh ja. Ja, also ich muss mich nach diesem Ferryman-Fiasko von eben jetzt erstmal so ein bisschen wieder einschießen und eindenken. Also es war ja absolut grottig. Also es war ja furchtbar. Ich hätte auf den Punisher
bitte
hören
das,
sollen.
Bitte, das Thema ist Dead Silence.
Okay, Dead Silence. Ich habe mich so die ersten 60, 70 Minuten von dem Film eigentlich ziemlich veralbert gefühlt, weil er eigentlich was präsentiert hat von der Story her und von Figuren her und von Gruselästhetik her, was ich eher so in dem Kino, im Kino der 40er Jahre vermutet hätte. Nämlich irgendwie eine Geschichte, in der es darum geht, dass eine Bauchrednerpuppe lebendig wird und ein Eigenleben hat und gruselig ist und Leute umbringt und ein völlig naiver Typ, der von A nach B reist, um herauszufinden, warum diese Puppe das macht. Und er kommt tatsächlich irgendwann auch bei B an und findet auch tatsächlich raus, warum diese Puppe das macht. Und dann kommt nämlich so, ich glaube etwa ab Minute 70 kann man sagen, ein hochinteressanter Plot-Twist, der den Film dann irgendwie zu einem James-Wan-Film macht. Und zwar stößt er dort auf die Puppe aus Saw. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist vielleicht doch nicht einfach nur ein Spielfilm, in dem es darum geht, eine böse Puppe zu zeigen, die Menschen umbringt, sondern in dem James Wan sowas ähnliches wie ein Konzept abliefert, was er denn so für Horror hält und wie er so einen Puppengrusel inszeniert und woher, wieso eigentlich diese Puppe aus Saw so einen ganz eigenartigen Charakter hatte, obwohl sie ja nie richtig eingeführt oder vorgestellt wurde. Sie saß ja immer nur im Studio und hat den Kopf gedreht, lustig, und irgendwelche Tonbänder abgespielt. Und ab dem Moment fing der Film mir an zu gefallen, weil ich dann einfach darüber nachgedacht habe, ob man diesen Film nicht doch vielleicht eher als so eine Art Konzeptfilm sehen muss, den Wan gedreht hat, um seine eigene Sichtweise auf die Filme vielleicht der 40er Jahre und auf diese Ästhetik der 40er Jahre darzulegen, so ähnlich wie Tim Burton das ja bei manchen Filmen gemacht hat. Ich meine aber, vielleicht auch ein bisschen da reinzupacken, was vorher nicht drin war, wie mir immer so schön nachgesagt wird. Und deswegen auch vielleicht noch eine alternative Meinung.
Nochmal aber kurz dazu. Ich meine, du sagst jetzt, dass er diese Ästhetik der 40er Jahre imitiert, aber ich finde, dass er gerade da scheitert.
Zitiert.
Selbst wenn. Gut, klar, wir haben gleich am Anfang dieses uralte oder auf alt getrimmte Universal-Logo zur Einstimmung gehabt, was ja schon nach 40er Jahren aussah. Aber dann eben, ich fand ihn eben ästhetisch überhaupt nicht in der Richtung. Er hat halt sehr archaische Gothic-Kulissen zu bieten mit viel Trockeneisnebel und heruntergekommenen Haunted Houses. Aber mehr war da auch nicht. Der Schnittrhythmus zum Beispiel war viel zu schnell, total unruhig in jeder Szene, auch in Dialog sehen. Aber vielleicht hat Olli da eine andere Meinung dazu.
Ja, ich versuche mich mal an einer Synthese der beiden Meinungen. Ich habe keinen der Saw-Filme gesehen. Insofern kann ich zu Stefans Ausführungen nicht viel zu sagen. Ich habe den Film eigentlich so gesehen, dass er versucht, ein Teenie-Publikum anzusprechen, gleichzeitig aber weg von diesen Kreischteenies und Slasher-Gedöns zu kommen und stattdessen halt eben, wie es schon angesprochen wurde, etwas mehr diesen Gothic-Appeal anzubringen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also der Film schwelgt in so einer Parallelwelt, in der Protagonist da kommt, in diesen Ort, der sich irgendwie Raven's Fair oder so nennt, ich weiß es nicht mehr genau, in dem es von knorrigen Bäumen und Trockeneisnebel und verlassenen Friedhöfen im Wald nur so wimmelt. Und der Film fängt diese Atmosphäre ganz schön ein, benutzt aber gleichzeitig natürlich die Stilmittel des modernen Horrorfilms, damit die Kiddies nicht einschlafen. Da würde ich dem Matthias recht geben. Ich finde aber diese Mixtur eigentlich gerade das Spannende und musste so etwas daran denken, was Gus Van Sant, glaube ich, mit seinem Psycho-Remake versucht hat. Nämlich, dass er eine Dramaturgie aus einer völlig anderen Zeit im modernen Ambiente bringt. Also bei Psycho gibt es ja, wie gesagt, diese 1:1 Nacherzählung im Prinzip. Mit einem Rhythmus, der aus den 50er, 60er Jahren stammt und das Ganze aber im Look eines Films aus den 90ern. Und einen ähnlichen Effekt, finde ich, erzielt James Wan hier auch, dass er einen Protagonisten hat, der ganz klar als ein Protagonist aus einem gegenwärtigen Teenie-Horrorfilm zu erkennen ist und dann aber versucht, ja, mit diesen Gothic-Elementen zu spielen. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand den ganz am Schluss gibt es so einen kleinen Dreher zur Auflösung. Zum ersten Mal für mich so ein Twist-Ending, das ich nicht total aufgesetzt und doof fand, sondern was wirklich nochmal so ein Sahnehäubchen oben drauf gesetzt hat. Und ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt, fand, dass der Film sich sehr ernst genommen hat, ohne sich selber zu wichtig zu machen.
Ja, also da wollte ich jetzt auch noch vielleicht anmerken an das, was Matthias mir zurückgegeben hat. Also es ist natürlich ein Unterschied dazu, einen Stil zu imitieren, wie jetzt den 40er-Jahres-Stil, dann müsste man natürlich das ganz anders machen und das müsste auch ganz anders aussehen. Das hätte aber auch gleichzeitig keinen Sinn. Oder eben aber eine Hommage zu liefern, die sozusagen beide Epochen miteinander koppelt. Und da könnte man jetzt sozusagen sowohl deine Sache mit dem schnellen Schnittrhythmus unterbringen, wie auch eben diese vereinzelt auftauchenden Stilelemente. Es ist ja nicht mal so, dass er mit überbordend umgeht, sondern dass es tatsächlich immer vereinzelt hier und da mal was auftaucht.
Naja, nicht überbordend umgehen, also gerade mich hat es eben eigentlich schon gestört. Also ich fand schon, dass es überhand genommen hat. Ich gebe einfach mal das Mikrofon weiter an die Lena, was die davon hielt.
Ich muss sagen, dass das mit dem schnellen Schnittrhythmus mir gar nicht so, also diese Diskrepanz quasi zwischen dem Bild und seiner Editierung ist mir gar nicht so sehr aufgestoßen. Ich war nicht überrascht, wie gut der Film bei mir gewirkt hat, weil ich empfänglich bin für Gespenstergeschichten an sich und also auch immer wieder für dieselben Schreckeffekte. Ich war dann doch aber ein bisschen erstaunt, dass sich diese Geschichte, wo ich zwischendurch dachte, so ja, wieder Freddy Krüger Thema, jemand ist irgendwie verdächtig auf irgendeine Art und Weise oder vielleicht tatsächlich schuldig auf irgendeine Art und Weise. Es erfolgt ein Lynchmord und die ganze Geschichte des Films baut sich darauf auf, dass dieser Lynchmord gerecht werden muss. Das ist nicht das Originellste. Und es hat mich aber dann doch während des Films, obwohl ich mir dachte, ja, dann vielleicht ist es ja doch ein bisschen anders und dann war es aber doch so, wie ich es mir gedacht hatte. Ja, trotzdem hat das gut funktioniert und ich fand den Film trotzdem sehr also flüssig und immer wieder überraschend auch, selbst wenn es eigentlich althergebrachte Schreckeffekte waren im Dunkeln, die Hand, die Taschenlampen, das Thema ist dasselbe, aber ich fand ihn eigentlich sehr, sehr gut inszeniert und hat mich sehr gepackt und mitgenommen und dementsprechend das für mich hat der Ganze sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit diesem speziellen Twist am Ende, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das werte. Ich habe, glaube ich, grundsätzlich mit diesem Twist immer das Problem, dass sie am Ende eine sehr kurz aufgesetzte Auflösung oder irgendwie Resolution bringen sollen, die aber, wo es immer zu kurz ist, weil das ist natürlich nur der Schluss. Und dementsprechend fühle ich mich hinterher immer so ein bisschen betuppt. Aber da muss ich vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen.
Ja, also gerade die Sachen, die ihr jetzt so als positiv nennt, sind ja die, die mich gestört haben. Ich bin nicht ganz alleine mit meiner negativen Meinung vom Film. Florian ging es ähnlich. Der fand ihn, glaube ich, auch nicht gut. Ich gebe einfach mal weiter und dann schauen wir mal, ob ich doch noch ein bisschen Schützenhilfe kriege hier. Oder es doch nur mein eigenes Hatertum ist, mein chronisches.
Ja, also bei mir sieht die Sache aus, ich bin nicht ganz vorbelastet in den Film gegangen. Also ich hatte schon vorher diverse Deleted Scenes und auch ein alternatives Ende gesehen. Und ich muss dazu sagen, dass ich den Film, den diese Deleted Scenes und das alternative Ende versprochen haben, lieber gesehen hätte. Weil da es halt relativ offen war, ob es jetzt wirklich was Übernatürliches ist oder einfach nur ja, jemand, der übel gelaunt ist und nichts Gutes im Schilde führt. Und dementsprechend sieht dann auch der Twist, also es ist auch ein Twist vorhanden aus, der das Ganze dann halt ein bisschen aufklärt. Und ja gut, jetzt bei der vorliegenden Fassung ist es halt relativ schnell klar, was jetzt die Ursache ist. Jedenfalls für mich war das so, dass da man einiges ausschalten konnte. Und ja, so der ganze Stil von James Wan ist jetzt ein bisschen polierter geworden als bei Saw. Und, aber im Ganzen gefällt es mir immer noch nicht. Die Hektik, die führt zu irgendwie nichts. Also wenn man sich anguckt, schnelle Schnitte und Hektik teilweise bei Crank wird es benutzt, um dem Film halt Tempo zu geben, die der Film auch braucht und es funktioniert. Oder beim Final von The Descent, um die Übersicht zu nehmen, um das absolute Chaos, was jetzt da unten herrscht, zu, rüberzubringen, da funktioniert das. Und da ist es halt einfach, es wird gemacht, weil ja gut, die Sehgewohnheiten vielleicht so aussehen. Ist genauso wie mit so Überblendungen. Zweimal ist es mir aufgefallen, einmal von so einer Landkarte dann halt, so ein Zoom dann auch auf die wirkliche Autofahrt des Protagonisten und einmal mit einem Straßenschild, wo er dann wirklich über die Brücke fährt, es hat keinen Zweck, es wird halt gemacht, weil man es machen kann und das ist dann halt irgendwie James Wan, so, deswegen, ich komme damit nicht klar, ich bin bei Saw nicht damit klargekommen und vielleicht überrascht er mich ja irgendwann beim nächsten Mal.
Ja, da will ich jetzt nochmal eingreifen, beziehungsweise nochmal nachhaken bei dieser Geschichte mit dem Ende und dem Plot-Twist am Ende. Das, ich hatte ja eben schon gesagt, dass mir das alles ziemlich konsequent vorkam, weil ich dann natürlich da auch irgendwann gesessen habe und die ganze Zeit nur noch an E.T. Hoffmann denken konnte, mit den lebendig gemachten Puppen, die irgendjemandem den Kopf verdrehen und dazu führen, dass er die Lebendigen und die Toten bzw. die Puppen nicht mehr auseinanderhalten kann. Und da fand ich nun gerade das Ende klasse, bei dem, ich spoilere jetzt einfach mal, nämlich rauskommt, dass der Vater auch nur eine Puppe ist, der hinten einen Stock im Kopf stecken hat und von seiner Frau fernbedient wird. Ja. Und da, das war für mich wirklich also die E.T.A. Hoffmann-Szene des Films, weil da dieses ganze Gebäude in sich eingestürzt ist zwischen dem, was wir sehen im Film und was für uns irgendwo so die Realitätsebene und die Imaginationsebene des Protagonisten ausmacht und sein Blick auf die Wirklichkeit. Und dieser Blick auf die Wirklichkeit war ja völlig verstört. Und das hat man eben gerade am Schluss gesehen. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, wie der Vater ja nicht nur einfach stur den Kopf bewegt hat, als wäre eine Puppe, sondern wie er zum Beispiel auch den Mundwinkel bewegt hat oder wie er verschiedene Grimassen gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist uns ja auch nicht entgangen, aber das kann ja nach dem Stock-im-Kopf-Prinzip einfach gar nicht funktioniert haben. Und da, deswegen fand ich diese Drehung, die der Film ab dem Moment genommen hat, wo, ich sag's jetzt nochmal, diese Saw-Puppe auftaucht, wo man darüber anfängt, wo man dann eben anfängt, darüber nachzudenken, was macht so ein Puppenfilm eigentlich aus? Ne? Also warum kann das als Gruselfilm funktionieren? Das ist ja ein ganz archetypisches Thema. Eben das archetypische Thema der unbelebten Materie, die lebendig erscheint. Und das fand ich, wie gesagt, sehr gut transzendiert in dem Film.
Ich würde gern auch nochmal an Florian anknüpfen und dass er, du hast ja bemängelt, dass der Film eigentlich keine Fragen offen lässt am Schluss. Ich fand das gerade eine Stärke und das, worin sich der Film von dem typischen modernen Horrorfilm eben abhebt, dass er ganz klar sagt, okay, hier ist Übersinnliches im Spiel und nicht irgendwie dann doch nur ein Psycho oder eine Neurose des Hauptdarstellers, der irgendwie die wahrnehmungsgestört ist oder sowas. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch um nochmal ein Stilmittel zu nennen, was ich sehr gut eingesetzt fand in dem Film. Wir hatten jetzt diese hektischen Schnitte und sowas, die ja angemängelt wurden, ist die Tonspur, die ich sehr kreativ benutzt fand. Also es wurde sehr viel mit der Trennung von Geräuschen und Stimmen gearbeitet, dass plötzlich Geräusche, die sehr intensiv in den Vordergrund gemischt waren, dann komplett zurückgefahren wurden und man nur noch das Atmen des Protagonisten hörte. Und ich fand das, ja, also sehr unheimlich.
Da gibt es ja so eine Szene in Frenzy, in der das auch passiert, wo dann auf einmal alle Umweltgeräusche absterben und ja, weiß, okay, jetzt passiert gerade das Grauen.
Genau.
Ja, das ist ja da auch so.
Ich gebe mal an den Moderator weiter, vielleicht möchte der noch was sagen.
Der Moderator, das bin ich. ich habe dem nichts hinzuzufügen. Meine Meinung habt ihr damit nicht geändert. Ich fand, mich hat eben diese ich nenne es einfach mal Überinszenierung, die hat mich eben daran gehindert, überhaupt da eine Gruselatmosphäre zu empfinden, was dann natürlich den meinetwegen laut Stefan durchaus bewussten Dilettantismus in vielen Plot-Elementen noch viel stärker in den Vordergrund gedrängt hat. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es von eurer Seite aussieht. Herr Florian hebt die Hand.
Ja, also ganz kurz nochmal zu dem Ende. Also ich bemängel nicht, dass das Ende nichts offen lässt, sondern es ist halt einfach nur, dass den Film über eigentlich schon klar ist. Oder mir war es, ich habe so empfunden, mir war es klar, dass es was Übersinnliches ist. Und dieser Plot-Twist, gut, es ist halt eine beteiligte Person dann halt noch mehr, die man vielleicht so nicht vermutet hat. Aber wie gesagt, ich spoiler dann auch einfach mal das alternative Ende nochmal. Da ist es dann die Stiefmutter, die neue Frau des Vaters, die irgendwie leichte psychologische Probleme hat und einfach nur die perfekte Familie will. Und diese Sage um Mary Sawyer oder wie sie hieß, die Bauchrednerin nur benutzt hat. Und der Protagonist, sein Vater und seine Frau, die landen dann halt auf einem Familienfoto. Sie halt fröhlich daneben und die anderen als menschliche Puppen, als ausgestopfte. Und aber in dieser Schnittfassung war es wahrscheinlich, oder so laut den Deleted Scenes, die ich gesehen habe, sieht es wohl aus, dass es wohl relativ offen war, was es denn jetzt ist. Und diese endgültige Auflösung dann wirklich erst mit dem Ende kam. Und das hat mir dann halt so ein bisschen gefehlt in der Schnittfassung gerade, dass da halt das relativ schnell klar war.
Also zu diesem Charakter, dieser Ella eben, das war das auch, was ich eben meinte, mit die Resolution hat mir irgendwie dann noch vielleicht. Ist das ein überflüssiger Wunsch an die Psychologie, dass man dann so eine Figur, die am Ende so wichtig ist, dass die mehr zum Tragen kommt im Lauf der Geschichte schon. Also sie taucht auf, ist komisch, aber diese Art der Frau kommt einem dann so bekannt vor, dass man sie sofort einordnet und am Schluss ist sie aber... Also das Ding überhaupt, also die perfekte Puppe und gut, man hat sie vielleicht vorher, hätte man sie auch schon so genannt, aber das war dann sehr, sehr kurz. Was ich aber auch, jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich das noch unterbringen kann, was Stefan sagte über die unbelebte Materie, die einen offensichtlich immer wieder erschrecken kann. Auch hier ist es wieder so, auch mit den Mundwinkeln. Das funktioniert ja in dem Moment im Rückblick auch so, dass man sagt, der hat belebt ausgesehen und auch bei Bauchrednerpuppen, den tatsächlichen Bauchrednerpuppen, projiziert man ja einfach das, was durch die Stimme transportiert wird, auch auf dieses hölzerne Gesicht und es wirkt belebt. Und aber auch hier ist es wieder so, diese Puppen, viel passiert in deren Gesichtern nicht. Das ist genau wie gestern bei den Schafen. In deren Gesichtern ist nämlich auch nicht viel passiert. Und trotzdem, waren sie bedrohlich. Und das ist, das fasziniert mich doch immer wieder, wie das, wie etwas, was ganz neutral ist. Naja, wir wissen ja alle, wie die Geschichte weitergeht.
Ja, das schöne Überleitung zum Film von gestern und damit dann vielleicht auch schöne Überleitung zum Film von morgen, wo wir noch gar nicht wissen, was wir besprechen werden. Das war also der zweite Podcast von FLM, morgen dann mit dem nächsten Moderator, vielleicht darf der Oliver mal ran. Bis morgen.